Grüß Gott und herzlich willkommen zur Stunde der Seelsorge zusammen mit Pater Karl Wallner auf KTV. Pater Karl, schön, dass du wieder dabei bist bei dieser Sendung. Wir wollen heute reden über 5 häufige Fragen zu den Kirchengeboten, zu den Geboten der Kirche. Ich stelle die ganzen Gebote der Kirche mal kurz einfach vor. Sie können sie nachlesen im Gotteslob. Nummer 29, Abschnitt 7. Also, das erste Gebot der Kirche lautet, am Sonntag und gebotenen Feiertagen die heilige Messe mitfeiern und die Sonntagsruhe halten. Das zweite Kirchengebot, Beichte einmal im Jahr. Das dritte Kirchengebot, die heilige Kommunion wenigstens in der österlichen Zeit und in Todesgefahr empfangen. Dann das vierte Kirchengebot, gebotene Fast- und Abstinenztage halten. Das bedeutet einmalige Sättigung. Strenge Abstinenztage haben wir eigentlich nur noch den Aschermittwoch und den Karfreitag. Es geht immer, das Ganze zu tun im Gedenken an Leiden und Sterben unseres Herrn Jesus Christus auch am Freitag. Dann auch das fünfte Kirchengebot, da wirst du sicher was Spezielles sagen können. Kirche durch Mittun und materiell auch unterstützen. Vater Karl, das sind mal diese 5 Kirchengebote so im Überblick genannt. Eine Sache möchte ich gleich dazu sagen. Diese 5 Kirchengebote sind nicht dazu da, den Apparat der Kirche zu erhalten, sondern sie haben das eine große Ziel, dass wir alle wachsen in der Nächsten und in der Gottesliebe. Um das geht's. Der Nächsten und Gottesliebe wachsen.
Ich fange mal grundsätzlich an, ja, was ist ein Gebot und was ist ein Kirchengebot? Ja? Die Einzigartigkeit des Christentums besteht darin, dass nicht wir uns erlösen müssen. Ja? Im Alten Testament gibt Gott mal Anleitungen, was die Menschen tun müssen, damit sie vor Gott recht sind, damit sie sich vor Gott rechtfertigen, indem sie das Gesetz erfüllen, das Gott gibt. Und das ist für die Juden super, ja, also großartig. Gott sagt uns, was wir tun müssen, welche Gebote wir beachten müssen, welche Verbote wir einhalten müssen, großartig. Psalm 119 lobt und preist Gott, der jetzt das Gesetz gegeben hat. Ja. Aber eben der Paulus sieht danach, der ein gesetzestreuer Pharisäer war, der Paulus sieht danach, ich schaffe das nicht. 613 Einzelgebote hatten die zur Zeit Jesu jetzt eben unterschieden, nicht? Und das führt in eine gewisse Verzweiflung. Und dann kommt eben mit dem Damaskus-Erlebnis für Paulus die große Erkenntnis, nicht ich muss mich durch Gesetzlichkeit erlösen, sondern ich werde erlöst von Gott aus einer unfassbaren Liebe. Nun lebe ich also, Galater 2,20, im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich für mich hingegeben hat. Und das ist eben das ganz Entscheidende. Wir sind nicht gesetzlich. Paulus sagt auch im Galaterbrief, zur Freiheit hat uns Christus befreit. Also macht euch nicht zu Dienern des Gesetzes. Weil ich musste schon sagen, wenn da so 5 Kirchengebote aufgezählt werden, ja, also jetzt bin ich nur dann ein guter Christ oder werde ich nur dann erlöst, wenn ich das halte. Ja, darum geht es überhaupt nicht. Ja, es wird dir gesagt durch diese Gebote, wie du antworten sollst. Es geht um eine Antwort auf die unfassbare Erlösung, die Gott dir geschenkt hat. Wenn du in die Kirche gehst, nur weil du in die Kirche gehen musst oder fasten, nur weil du fasten musst, das wäre Gesetzlichkeit. Wir gehen letztlich aus einer Motivation in die Kirche, um jetzt eben unsere Dankbarkeit gegenüber diesem Gott zu zeigen, der uns so sehr liebt. Ja. Wir fügen uns seiner Liebe ein. Ja. Also es ist was ganz was anderes, wenn ein Christ die Gebote hält, als wenn das jetzt eben einer aus einer Religion kommt, wo du einfach ein Gesetz bekommen hast, wo Koran muss ich einfach nennen, du musst es einfach erfüllen, ja, weil wenn nicht, dann, also das ist anders bei uns, das müssen wir verstehen. Und diese Kirchengebote konkretisieren dann etwas, was sehr wichtig ist, weil es muss nicht immer konkret sein. Ja. Du kannst nicht deiner Frau sagen, ich liebe dich, aber du redest nicht mit ihr und du hilfst dir nicht im Haushalt und es muss sich im Konkreten äußern. Ja. Also, diese Konkretion ist eben ganz wichtig und diese 5 Kirchengebote sind eine Hilfe, dass du adäquat auf etwas antwortest, das du niemals aus dir leisten kannst, das dir schon geschenkt ist, nämlich deine Erlösung durch die Liebe Gottes zu dir.
Wir haben 5 häufige Fragen zu diesen 5 Kirchengeboten. Also zum ersten Kirchengebot an sonnengebotenen Feiertagen, die heilige Messe mitfeiern und die Sonntagsruhe mithalten. Sehr geehrter Pater Wallner und sehr geehrter Herr Pfarrer Rimmel, bei den gebotenen Feiertagen ist mir nicht ganz klar, was hier gemeint ist. Weihnachten, Neujahr, zweiter Oster- und Pfingsttag, Christi Himmelfahrt von Leichnam würde ich dazu rechnen. Als Heiligenfest ist nur Allerheiligen in Nordrhein-Westfalen gesetzlicher Feiertag. Aus meiner Erinnerung gilt die Sonntagspflicht nur für diese arbeitsfreien Tage, wobei ich manchmal versucht habe, Heilig Drei König vom Spätdienst für den Gottesdienst freizuhalten. Ihnen nochmals vielen Dank für Ihre aufschlussreichen Sendungen. Interessante Frage, außer Sonntage, da ist es klar. Was sind eigentlich gebotene Feiertage darüber hinaus? Das ist eine interessante Frage.
Ich glaube einfach die, wo wir auch staatlich frei haben in unseren Ländern. Also ich weiß das auch nicht. Ja. Ich meine, es gibt einen Mega-Feiertag zum Beispiel am 25. März, ja, das Fest der Menschwerdung, 9 Monate vor Weihnachten. Und das ist ein Arbeitstag. Ja. Und in vielen Ländern, zum Beispiel eben von Leichnam ist in Italien oder Christi Himmelfahrt ist in Italien kein Feiertag. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass dort jetzt eben Katholiken verpflichtet sind, jetzt eben an diesen Tagen in die Kirche zu gehen. Zumal von Leichnam ja dann auch verschoben wird, glaube ich, auf den Sonntag danach. Also ich glaube, eine gute Regel ist dort, wo eben auch staatlich freigegeben ist und wo wir deshalb auch, das macht ja der Staat auch, damit wir Christen die Möglichkeit zum Gottesdienst haben. Als der Heilige, als Konstantin der Große den Sonntag arbeitsfrei macht im Jahr 325, nicht, also in diesem Augenblick, es ist für den Gottesdienst da und er schreibt dann sogar Gebete auch für die heidnischen Soldaten. Also der Sonntag ist dazu da, dass wir Gott jetzt eben dienen sollen. Also der Staat, Konstantin hat das eben eingeführt, gibt frei, damit wir zum Gottesdienst gehen können. Und deshalb, also würde ich sagen, dass das hier zusammenfällt.
Ja, also für Deutschland kann ich sagen, es gibt eine, Pater Karl, das machen wir jetzt mal, jetzt wird's. Eine Partikularnorm Nummer 15 der Deutschen Bischofskonferenz. Da geht es um die Feiertagsregelung und kirchlich gebotener Feiertage. Grundsätzlich hast du die Regel schon genannt, aber einfach mal, was wirklich verpflichtend ist im Bereich der Deutschen Bischofskonferenz, das sind die Geburt unseres Herrn Jesus Christus, also der 25. Dezember, Hochfest der heiligen Gottesmutter Maria, der 1. Januar, Christi Himmelfahrt, das ist dieses Jahr, glaube ich, 16. oder 14. Mai, irgend sowas. Ja. Weiterhin im Bereich der Deutschen Bischofskonferenz, der zweite Weihnachtsfeiertag, dann der Ostermontag auch und der Pfingstmontag. Ja. Und dann folgende Tage sind in den jeweils genannten Diözesen kirchlich gebotene Feiertage, wo es auch staatliche Feiertage ist. Es ist genauso, wie du das gesagt hast. Ja. Erscheinung des Herrn, also 6. Januar, von Leichnam, Aufnahme Mariens in den Himmel, also 15. August, und Allerheiligen. Interessant ist auch, die Hochfeste der unbefleckten Empfängnis, also 8. Dezember, dann Heiliger Josef, 19. März, sowie der Apostel Petrus und Paulus, der 29. Juni, sind in keiner Diözese oder Erzdiözese kirchlich gebotene Feiertage. Summa summarum muss man sagen, nirgends gibt es so viele Feiertage, wie vor allem in den bayerischen Diözesen, wahrscheinlich noch Trier und solche Diözesen. Da gibt's, sind alle diese Tage auch staatliche Feiertage, aber die Regel ist so, wie du das gesagt hast. Ja. Dann sind die gebotenen Feiertage auch für Katholiken verpflichtend.
Ja, es gibt ja die Regel jetzt eben ad impossibilia nemo teneter, also um was Unmögliches zu halten, dazu ist niemand verpflichtet. Ja, also und wenn eben kein staatlicher Feiertag ist, wie soll man dann jetzt eben da die Sonntagspflicht jetzt eben erfüllen? Es gibt da eben ein Missverständnis, nicht jeder staatliche Feiertag ist ein kirchlicher Feiertag. Wir haben zum Beispiel in meinem Kloster Heiligenkreuz im Jahr 2002 haben wir begonnen, einen Klostermarkt zu machen, der ist sensationell, kommen 20.000 Leute, ja 30 Ordensgemeinschaften, junge Ordensleute und so weiter, wunderbar, aber wir sind dann kritisiert. Am 1. Mai haben wir extra genommen, weil das ist ein staatlicher Feiertag, aber kein kirchlicher Feiertag. Also da ist das Thema Arbeitsruhe und so weiter nicht involviert. Aber dann sind wir kritisiert worden, also weiß nicht, die Sonntagsmessen und so weiter. Nein, wir sind eben deshalb am 1. Mai, weil es ein staatlicher Feiertag ist, für uns aber ein normaler Wochentag von der liturgischen Konsistenz her. Und also da gibt es eben Verwerfungen, aber die Regel hast du jetzt eben eh gesagt, ja, also dann bin ich mit meiner Vermutung richtig gelegen, wo ein kirchlicher Feiertag auch ein staatlicher Feiertag ist, also dort gilt dann eben dieses erste Kirchengebot.
Ja, wir müssen einfach auch sagen, dass laut Kirche, wer an Sonn- und gebotenen Feiertagen nicht die Heilige Messe besucht, das ist eigentlich eine schwere Sünde. Ja. Aber es gibt ja auch Ausweichsmöglichkeiten, die Abendmesse besuchen, die Vorabendmesse besuchen. Und wer da mit seinem Gewissen immer noch nicht klar kommt, der kann zum Pfarrer gehen, dort eine Dispens erbitten. Und es gibt ja auch immer Gründe, warum man nicht gehen braucht. Es sind kleine Kinder oder bei Krankheit oder wenn einfach notwendige Arbeiten auch zu verrichten sind, ist man ja auch befreit.
Also was man, glaube ich, irgendwann einmal bei den Kirchengeboten ergänzen wird müssen, weil es ja faktisch in vielen Ländern so läuft, wenn du in Afrika unterwegs bist, also da dieses Usus, dass in der Hauptkirche am Sonntag jetzt eben der Gottesdienst stattfindet, aber das sind ja riesige Pfarren in Mosambik, wo wir das Krankenhaus bauen, dort hat der Pfarrer 60 Filialen, ja, das sind alles so Strohhütten und da kommt er dann vielleicht alle 2-3 Wochen durch, es ist jeden Sonntag Gottesdienst, dort aber eben Wortgott oder Jubelgottesdienst, muss man das dort nennen, in Afrika, das ist gar nicht nüchtern, das ist Lobpreis, aber auf jeden Fall, dann kommt der Priester eben irgendwann am Wochentag vorbei, feiert Eucharistie, hört Beichte, also und das ist auch also eindeutig eine Erfüllung jetzt eben des ersten Gebotes, wenn es halt am Wochentag, der Sonntag ist, nicht geht, dass man dann irgendein Surrogat, einen Ersatz jetzt eben sucht, also das ist ja auch für viele, die in der Gastronomie tätig sind oder die am Sonntag jetzt eben arbeiten müssen, heute hier auch schon üblich. Wichtig ist, es geht nicht hier um Gesetzlichkeit, sondern es geht darauf zu antworten, dass wir jetzt eben erlöst sind. Der Sonntag ist in sich deshalb natürlich auch wichtig, weil er ein Gemeinschaftsgefühl jetzt einfach gibt. Wir gehören ja zusammen. Kirche ist man nicht allein, sondern wer glaubt, ist nicht allein. Da bin ich in einer Gemeinschaft. Und dieses sich versammeln, nicht also die Synaxis, das Zusammenkommen, das ist schon was ganz Wichtiges. Also deshalb ist das erste Kirchengebot ganz wichtig. Es verbindet dich mit Jesus, du drückst deine Dankbarkeit aus, du empfängst Erlösung und gehst zugleich eben in diesen Organismus hinein, in diese große Gemeinschaft, die über 2000 Jahren eben schon seine Kirche ist.
Ja, das zweite Kirchengebot, wenigstens einmal im Jahr das Sakrament der Versöhnung zur Vergebung der Sünden zu empfangen. Dazu eine Frage, die das Bußsakrament betrifft. Sie kommt daher, dass ich fast 20 Jahre nicht mehr zur Beichte gegangen bin, als ich meine geistige Begleitung verloren habe. Offensichtlich hat das mir nicht so gut getan, sodass gewisse auch nicht so leichte Vergehen aus meinem Bewusstsein gar nicht mehr als Sünde auftauchten und auch verschwunden waren. Folglich hatte ich sie in meinen ersten Beichten in diesem Jahr nicht genannt, dies aber nachzuholen versucht. Nun war im Vortrag von Professor Weimann die Rede davon, dass schwere Sünden in der Anzahl gebeichtet werden müssen, was ich nicht getan habe, da ich auch hier unsicher bin, weil es länger zurückliegt. Sollte ich dies nochmal in einer Beichte erwähnen oder stelle ich damit die Barmherzigkeit Gottes in Frage, weil ich ja Vergebung erhalten habe, auch wenn ich keine Anzahl genannt habe. Mhm. Aus diesen meinen Erfahrungen kann ich nur jedem abraten, ein christliches, geistiges Leben lange Zeit einfach schleifen zu lassen. Die Sonntagsmesse allein reicht nicht immer.
Also ich würde sagen, diese Frage einfach bei der nächsten Beichte genauso stellen. Ja. Also wenn da was Unruhiges da ist, bitte jetzt eben stellen, ja, und so weiter. Also dadurch stellt man die Barmherzigkeit Gottes nicht in Frage. Ich mache die Erfahrung, also diese klaren Regelungen mit Beichte, was und wie und nach Anzahl und Zahl und so weiter, die kommen aus einer Zeit, wo das Gewissen noch total christlich geprägt war. Ich erlebe heute, dass Leute einfach eine gewisse Zeit und mehrere Beichten brauchen, bis eben alles die Erkenntnis da ist. Warum? je weiter du vom Licht weg bist, desto weniger wirfst du Schatten. Ja, desto weniger fallen dir deine Sünden ab. Wenn du eine Flamme hast, je näher du ihr kommst, desto größer wird der Schatten. Desto mehr siehst du auch jetzt eben, was du an Dunkelheit jetzt eben in deinem Leben produziert hast. Also das heißt, je näher man zu Jesus kommt, desto mehr wird, desto stärker wird auch das Sündenbewusstsein, wie es hier ja auch geschildert worden ist. Aber geht's zur Beichte, keine Angst davor. Ich halte wieder, lieber Thomas, unser Beichtbüchlein, wo noch der liebe Papst Franziskus oben ist, was wir zehntausende Male schon gratis verschickt haben, jetzt eben bitte, das ist eine gute Anleitung, wir haben so viele Bekehrungen, geht's zur Beichte, ja, und wenn Sie so Fragen habt wie hier, bitte dann zur Beichte gehen, den Priester fragen, ich habe das nicht gewusst und so weiter. Der Priester wird wahrscheinlich gar nicht viel dazu sagen, ja, weil das ist ja schon eine Reue da und ihr habt dann auch die Gewissheit, dass diese Sündenlast wirklich weg ist.
Wenn man schon mal was gebeichtet hat und es fällt einem später nochmal was ein, was einen belastet, dann sagt es dem Priester und sagt es nochmal. Und dann ist diese Last auch weg. Aber grundsätzlich hat Jesus euch verziehen. Ja, dann zum dritten Kirchengebot, dass man wenigstens zur österlichen Zeit, so wie in der Todesgefahr, die Heilige Kommunion empfangen muss. Hier geht es jetzt also um den Kommunionempfang.
Ja.
In einer Sendung betonten Sie, Pater Karl, dass die Vorabmesse am Samstagabend dem Sonntag zuzurechnen ist. In der Regel gehe ich auch immer am Samstagabend. Und inzwischen sind mir dadurch einige Gesichter der Gemeinde dort vertraut. Dann habe ich aber auch einmal gehört, dass die Heilige Kommunion nur einmal am Tag empfangen werden sollte. Nun ist bis auf die Sommerpause in unserer Pfarrei einmal im Monat am Sonntagvormittag ein Wortgottesdienst mit Austeilung der Heiligen Kommunion, den ich gerne besuche, weil er mir geistliche Nahrung gibt. Und um trotzdem eine Sonntagsmesse zu haben, gehe ich dann wie gewohnt zur Vorabmesse am Samstag. So stellt sich die Frage, ob ich nochmals die Heilige Kommunion empfangen darf. Vielleicht finden Sie dieses Denken zu klein von Gott gedacht, dann würde ich dieses annehmen. Oder müsste ich hier anders handeln? Wir haben ja immer schon gesagt in der Stunde Seelsorge, wenn man zwei komplette heilige Messen besucht, alles in Ordnung, dürfen Sie auch zweimal die Heilige Kommunion empfangen. Jetzt ist die Frage, heilige Messe am Vorabend, Wort Gottesfeier mit Kommunionausteilung.
Also ich würde sagen, das ist eine schöne Frage, weil sie ein sehr geformtes Gewissen, eine große Gewissenhaftigkeit jetzt eben zeigt. Ja. In der Heiligen Kommunion empfangen wir Jesus. Grundsätzlich ist es erlaubt, iterum, also ein weiteres Mal zur Kommunion zu gehen. Das, was das Kirchenrecht durch mehrmalige verhindern möchte, ist, dass eine Quantifizierung jetzt eben der Kommuniongnade, so eine irre Vorstellung, je mehr, desto mehr Gnade, es ist Jesus. Ja. Und einmal in der Woche am Sonntag, nicht, also wie es eben das erste Kirchengebot sagt, wenn ich zur Kommunion gehen kann, macht diese sakramentale Stärkung und Verbindung schon klar. Du darfst auch am Wochentag jeden Tag gehen, wenn und so weiter. Ich würde sagen, also da ist überhaupt nichts dagegen zu sagen, wenn man dann auch beim Wortgottesdienst am nächsten Tag, auch wenn der jetzt eben liturgisch, es geht um Liturgie, ja, und Liturgie ist nicht jetzt eben datumsgemäß, ja, eben Samstag ist Samstag, Sonntag ist Sonntag, aber jetzt eben die Liturgie des Sonntags, der Auferstehungsfeier, beginnt eben bereits am Vorabend, haben wir aus dem Judentum übernommen und deshalb, also haben wir zwei verschiedene Tage und das ist überhaupt kein Problem, an beiden Tagen zur Kommunion zu gehen. Ich hoffe, Thomas, dass ich es richtig sage, ja, wenn es irgendwelche anderen Regelungen gibt, müsste man die suchen. Ich wüsste sie nicht. Also von meinem seelsorgerlichen Gespür würde ich sagen, bitte ja, wenn es dich zu Jesus zieht, ja, dann bitte geh zur Heiligen Kommunion, auch eben wenn das ein Wortgottesdienst mit Kommunionspendung ist und keine heilige Messe.
Das vierte Kirchengebot betrifft die gebotenen Fast- und Abstinenztage. Auch dazu eine Frage, dass der Freitag ein Abstinenztag ist, an dem möglichst kein Fleisch gegessen werden sollte, ist mir bekannt. Das Gotteslob erwähnt sogar eine Einschränkung von Genussmitteln und die Hilfe für den Nächsten als Zusatz. Es steht hier kein Oder, was ich bisher auch, wie in der Sendung erwähnt, als Anstatt in Erinnerung habe. Wobei ich von früher noch schwach eine Begrenzung des Fastens nach Alter, 18 bis 65, in Erinnerung habe.
Ja.
Liege ich hier falsch? Mit freundlichen Grüßen.
Also fasten darf jeder, aber die Verpflichtung jetzt eben, die die Kirche als Empfehlung, also hier gibt es ja keine strenge Gesetzlichkeit, wie wir gesagt haben, ausgibt, also betrifft eben nur bestimmte Altersgruppen, also Kinder, Kranke und so weiter und alte Menschen sind da ausgenommen. Es ist eine große Katastrophe, dass wir den Freitag als Fasttag verloren haben. Das ist wirklich eine Katastrophe. Das hat in den 70er Jahren begonnen, indem man da gesagt hat, man kann auch ein anderes Opfer bringen. Es war etwas, was einem kulturell zusammengefügt hat, auch als Christen. Das ist leider weg. Ich würde mir sehr wünschen, dass wir den Freitag wieder als Fasttag jetzt eben entdecken. Es ist so weit weg, dass ich es auch bemerke, wenn ich eingeladen bin an einem Freitag. Also das ist faktisch also sogar ein Groß-Esstag, ja, für viele jetzt eben geworden, der Freitag. Also da ist etwas, was ich korrigieren würde, wenn es gesellschaftlich möglich ist, dass wir Christen uns wieder daran erinnern, es ist der Tag, an dem Christus am Kreuz gestorben ist. Es ist für uns wirklich ein Fasttag. Die Grünen und alle möglichen Bewegungen wollen ihren Veggie-Tag haben und irgendwas. Und wir Christen sollten den Freitag jetzt eben haben als den Tag, wo wir wirklich verzichten, wo wir reduzieren, auch beim Essen jetzt eben, um an den Tod Christi zu denken.
Angehalten zum Fasten laut Kirchenrecht sind parokial die 14, mit 14. Lebensjahr bis zum 60. vollendeten 60. Lebensjahr. Ja. So ist es grundsätzlich. Wir haben noch eine Frage zum 5. Kirchengebot. Sehr geehrter Pater Wallner, sehr geehrter Pfarrer Rimmel, nicht bewusst oder neu war mir das 5. etwas allgemein formulierte Kirchengebot. Vielleicht könnte eine Sendung dies mit einigen Beispielen etwas vertrauter machen. Wahrscheinlich sind nicht nur die Heilige Messe am Sonntag und die Kirchensteuer damit gemeint. Also es geht darum, stehe der Kirche in ihren Erfordernissen bei. Die Kirche fordert die Gläubigen auf, durch Mittel und materielle Unterstützung den Auftrag des Volkes Gottes mitzutragen.
Also ich werde jetzt keine Werbepredigt jetzt eben für das Spenden bei Missio halten, obwohl ich das eben könnte, weil ihr keine Ahnung habt. Die meisten Leute haben keine Ahnung, durch unsere neue Reichweite jetzt bei Missio vielleicht ein bisschen mehr, was sich in der Weltkirche tut. Ja. Also diese wachsende Weltkirche, vor welchen Herausforderungen die jetzt eben steht. Und natürlich ist damit gemeint, dass man die Kirche materiell auch vor Ort unterstützt. Bei jeder Heiligen Messe wird gesammelt in eurer Pfarre. Ja. Ihr unterstützt damit konkret jetzt eben das Leben der Pfarre, das missionarische, hoffentlich missionarische Wirken eurer Pfarre jetzt eben vor Ort. Ihr unterstützt eure Priester, die kirchlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und so weiter. Und durch den Kirchenbeitrag, wie es in Österreich heißt, oder Kirchensteuer, wie es eben in Deutschland und in der Schweiz, glaube ich, heißt, also ist es auch wichtig, deshalb ist es eine Sünde auch, ja, also wenn man ihn nicht bezahlt. Ja, also es ist eine Sünde, muss man auch dazu sagen. Und die anderen Regelungen, über die haben wir eh schon an anderer Stelle gesprochen. Also es ist keine Kleinigkeit, ja, weil es gehört eben auch das Konkrete, der konkrete Organismus, der jetzt eben Christus etwas Geistiges, einen geistigen Inhalt trägt, braucht halt auch diese Verpackung, braucht jetzt auch diese Organisation, diese Schale, dieses Institutionelle, in dem der Heilige Geist gerinnen möchte und wirken möchte. Nicht? Also das ist eben wichtig. Aber darüber hinaus, ja, gerade eben in der österlichen Buß- und Fastzeit, dass ich mir überlege, wo kann ich helfen, wie kann ich konkret helfen. Also das ist schon auch wichtig. Deshalb hatte die Kirche keine andere Religion, ja, keine andere Religion, hat so viele Hilfswerke. Und die Nächstenliebe hat uns so geprägt, der Professor Löw hat gesagt, das ist ein Spezifikum von Christen, ja, wenn irgendwo in Nepal ein Erdbeben ist, also würde niemand jetzt eben, also ich sag irgendwo in einem arabischen Land, auf die Idee kommen, dort zu helfen. Ja. Aber wir Christen hier in Österreich, in Deutschland, ja irgendwie, also wir, eine Not und so weiter, wie kann ich helfen, wie kann ich spenden? Habe ich selber erlebt, weil wir zum Beispiel auch Hilfsprojekte in Nepal haben, nach einem Erdbeben dort in einem kirchlichen Krankenhaus sofort den Wiederaufbau gestartet haben. Und du kriegst Spenden hier dafür. Ja? Also hier spenden die Leute für Nepal, wo man auf der Karte nachschauen muss, wo das da irgendwo am Kili, wo das da irgendwo jetzt in Asien liegt. Nicht? Also das ist eben christliche Nächstenliebe. Wieder aus einem Drang heraus, aus einem Antwortsdrang heraus, Gott hat uns unendlich geliebt. Und ein wahrer Christ bin ich nur, wenn ich diese Liebe jetzt eben auch zu meinem Nächsten praktiziere. Also deshalb hat auch das 5. Gebot, die Kirche eben jetzt durch Spenden in ihren Tätigkeiten zu unterstützen, also auch jetzt eben wieder diesen Antwortcharakter. Ich antworte auf eine größere Liebe, die mir schon im Voraus geschenkt worden ist.
Materielle Unterstützung ist nicht das Einzige, das andere ist mit tun. Und hier gibt es überall vor Ort sicherlich ganz viele Möglichkeiten. Sie können in den Ausschüssen in der Pfarrei mit tun. Sie können im Pfarrgemeinderat mit tun. Sie können in der Kirchenverwaltung mit tun. So viele Land auf, Land ab machen hier mit. Sie können im Chor mitsingen. Sie können beim Krankenbesuchsdienst mitmachen. Sie können beim Hausbesuchsdienst mitmachen. In der Kinder-, Jugend- und Seniorenarbeit. Und viele Pfarreien haben auch oder auch geistliche Gemeinschaften haben projektbezogene Dinge. Fragen Sie einfach nach. Sagen Sie, ich habe jetzt ein bisschen Zeit, kann mich jetzt nicht verpflichten die ganze Zeit, das geht beruflich nicht, aber da kann ich was machen.
Ja.
Einfach auch mittun. Mittun.
Ja. Genau. Wir haben in Österreich in den 90er Jahren so ein Kirchenvolksbegehren gehabt und das hat sich den Namen genommen, Wir sind Kirche. Und ich habe am meisten eigentlich unter diesem Titel gelitten, ja, weil er so absolut richtig ist. Wir sind Kirche. Wir sind Kirche. Aber er wurde eben mit dieser Tendenz verwendet, wir sind Kirche gegen die Bischöfe, gegen die Hierarchie, gegen den Papst und so weiter. Und das ist ein Nonsens. Wir sind wirklich alle Kirche. Wir sind als Getaufte, ja, eben nicht bloß passive Empfänger, die sich am Sonntag in die Kirche setzen und dann also läutet es kling, 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 dann kommt der Pfarrer raus und wie im Theater erlebe ich dann jetzt eben den Gottesdienst. Wir sind Kirche, Leute, ja. Und deshalb ist kirchliches Engagement, Mitarbeiten. Wie sehr leide ich mit meinen Mitbrüdern in der Seelsorge, die sich immer schwerer tun, jetzt eben Leute zu finden, die die Ministrantengruppen leiten, die im Pfarrgemeinderat mitarbeiten, jetzt die sich engagieren und so weiter. Leute, bitte, ja, also antwortet auf die Liebe Gottes auch konkret, indem ihr eure Zeit auch, wenn du in der Pfarre mitarbeitest oder irgendwo und du glaubst, du kriegst nur Applaus, schmink dir es ab. Ja. Du wirst auch Kritik kriegen. Leute, die nichts tun werden, sagen, na, die macht sich wichtig und der hat das notwendig und so weiter und so weiter. Das wird dir alles passieren. Achte Seligpreise, freu dich und juble. Dein Lohn im Himmel wird größer. Bitte, Leute, engagiert euch in den Pfarren, engagiert euch für die Kirche. Stellt eure Zeit und auch eure Ehre zur Verfügung für die Ausbreitung des Reiches Gottes.
Und nochmal am Schluss dieser Appell, diese fünf Kirchengebote, da geht es wirklich darum, in der Nächsten, in der Gottesliebe zu wachsen. Auch jetzt, die Fastenzeit, ist eine gute Zeit, hier auch die Reset-Taste zu drücken, sich das wieder vorzunehmen, am Sonntag die Heilige Messe zu besuchen, sich wieder vorzunehmen, mal wieder zum Beichten zu gehen, wenn es geht, regelmäßig irgendwie die Kommunion zu empfangen, die Fasten- und Abstinenztage zu halten, und die Kirche materiell unterstützen und durch mittun. Es wird uns allen gut tun, hier unseren Beitrag auch zu leisten. Pater Karl, so sind wir am Ende dieser Sendung angelangt. Ich bitte dich,
Danke. Du hast mir natürlich eine Neuigkeit gesagt. Ich wusste nicht, dass man nur bis 60 verpflichtet ist, also das Fasten zu halten. Ja. Aber ich bin drüber, ja, und ich halte es trotzdem, bitte, liebe Leute. Das sind Gebote, ja, das sind letztlich Angebote, die dir auf die Liebe Gottes antworten. Bitte haltet diese Angebote der Kirche. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen. Dazu segne euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
Pater Karl, nochmal herzlichen Dank für dieses Gespräch. Auch Ihnen herzlichen Dank für Ihre Fragen, fürs Dabeisein, fürs Einschalten. Möge der liebe Gott Sie und Ihre Lieben beschützen auf die Fürsprache der Gottesmutter Maria. Frieden für die ganze Welt.